Ja, wir sind ja im Markus-Evangelium unterwegs und die Texte, die wir gerade haben, sind alle aus der sogenannten Karwoche, den 7 Tagen, bevor Jesus gekreuzigt wird. Und unser Abschnitt heute hat einen ganz extremen Kontrast. Er beginnt ganz schwarz, er endet ganz schwarz und dazwischen drin leuchtet so ein richtig helles Licht auf. Und wir wollen uns heute 4 Charaktere anschauen, 4 Personengruppen. Und es stellt sich uns die Frage, in welcher Gruppe findest du dich wieder? Wo gehörst du dazu? Und ich hoffe und habe die Zuversicht, dass wir alle zur zweiten Gruppe gehören. Und ich lade euch ein, mit mir Markus 14 aufzuschlagen und wir lesen die Verse 1 bis 11. Markus Kapitel 14, die Verse 1 bis 11. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denar verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Ischariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Der Text beginnt 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote in Vers 1. Mittwoch in der Karwoche, 2 Tage vor Karfreitag. Und zu der Zeit Jesu bis heute wird das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote oft als ein Fest gefeiert, weil das Passa ist am Tag vor die 7 Tage der ungesäuerten Brote anfangen, wo die Juden das Haus gereinigt haben. Es ist das Fest, das erinnert an den Auszug aus Ägypten, als der Würgeengel an den Häusern vorbeiging, wo das Blut von dem Lamm an die Türpfosten gestrichen war und die Erstgeburt nicht getötet wurde und wo dann das Volk Israel aufgebrochen ist, sie keine Zeit hatten, den Teig zu durchsäuern und deshalb den ungesäuerten Teig mitnahmen und daran erinnern dann diese 7 Tage, das Fest der ungesäuerten Brote. Und in 2. Mose 12, 14, da lesen wir, dieses soll euch ein ewiges Gedächtnis sein und ihr sollt es feiern als ein Fest für den Herrn von Generation zu Generation. Es war vorgeschrieben für die Juden, dieses Passa zu feiern, wird ewig, als eine ewige Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und dann in 3. Mose 23, Vers 5 heißt, im 1. Monat, am 14. Tag des Monats zwischen den Abenden ist das Passa des Herrn. Am 15. Tag dieses Monats aber ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und so wurde auch während der Zeit Jesu dieses Gebot eingehalten und dieses Fest gefeiert. Und ganz Jerusalem, ganz Israel war in der Vorbereitung für dieses Fest. Und dann passiert was weiterkommt in Vers 1 in Markus 14. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Jetzt spitzt sich die Feindschaft voll zu und hier wird die Szene gesetzt für die letzten Stunden Jesu auf der Erde. Und wir wissen, es ist kein Zufall, was hier passiert. Es ist Gottes Plan, der hier ja, sein Werk tut. Und ich möchte noch mal kurz erinnern an Markus 3,6. Das war das erste Mal im Markus-Evangelium. Da heißt, da gingen die Pharisäer sofort hinaus und hielten mit den Herodianern Rat über ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Schon in Kapitel 3 vom Markus-Evangelium hat es angefangen. Da haben sie schon angefangen zu suchen, wie sie ihn umbringen können. Und dann spitzt es sich weiter zu. In Markus 11, Vers 18 heißt es, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten einen Weg, ihn umzubringen. Da hat Jesus ein Gleichnis erzählt, wo er aufgezeigt hat, dass die hohen Priester und die Schriftgelehrten sind, die sind, die sich gegen Gott stellen, die die Propheten Gottes umbringen und am Schluss den Sohn umbringen, war das Gleichnis mit dem Gutsherrn, der verschiedene, das ist eine Verwalter, Leute schickt, um das Geld zu kassieren, denn das Einkommen, und die bringen dann die ganzen Boten, die er schickt, um. Und am Schluss schickt er den Sohn und auch den bringen sie um. Und die hohen Priester haben gemerkt, das ist auf sie gemünzt. Und dann hier in Markus 14 suchen sie voll, mit Licht ihn zu ergreifen, heißt es dann hier. Wie sie ihn irgendwie mit einem Trick fangen können, aber möglichst so, dass es niemand merkt, ohne Aufruhr, nicht am Fest, wo ganz Jerusalem voll ist mit Pilgern. Und wir wissen, ihr Plan hat sich nicht erfüllt. Gottes Plan musste sie erfüllen. Jesus wurde gekreuzigt in der Zeit, wo die Passahlämmer im Tempel geschlachtet wurden. Wir haben hier eine Gruppe von Menschen, diese Pharisäer. Ihnen ging es um Macht und ihre Macht war bedroht durch Jesus. Sie waren erfolgreich, hatten mit den Römern eine Vereinbarung, die ihnen viele Freiheiten gab. Und so haben sie über das Volk Israel regiert. Und ich möchte es vergleichen mit einem erfolgreichen Manager, bei dem in der Firma plötzlich ein Mitarbeiter auftaucht, der dessen Unzulänglichkeiten aufzeigt, wo er seine Schwächen hat. Und der Manager, anstatt sich dem Problem zu stellen, versucht er, diesen Mitarbeiter aus dem Weg zu räumen. Er muss entfernt werden, möglichst unauffällig. Plötzlich ist er nicht mehr in der Firma oder an einer Stelle, wo er nichts mehr zu melden hat. Das wäre so vielleicht in unsere Zeit, das ein Stück übertragen. Die Pharisäer, der Mann, der schadet uns, der deckt auf, wo es nicht passt, der muss weg. Jesus war eine Gefahr für ihren Status, für ihre Macht. Sie hatten Angst, Kontrollverlust. Und anstatt auf Gott zu vertrauen, haben sie auf ihre Position vertraut. Und da stellt sich für uns die Frage, wo suchen wir unsere Sicherheit? Worauf vertrauen wir? Lassen wir uns hinterfragen von Gottes Wort? Oder wenn es uns trifft, machen wir es wie die Pharisäer, wir interpretieren die Stelle um. Nee, das gilt für mich nicht. Wir zwingen Gottes Wort zum Schweigen. Oder vertrauen wir auf Gottes Verheißungen? Haben wir unsere Sicherheit darin, was Petrus schreibt in Kapitel 2 im ersten Brief, Vers 9? Da schreibt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Eine ganz andere Blickrichtung. Vertraue ich auf meinen Erfolg, auf mein Können, auf meine Titel, auf meine Position oder vertraue ich auf das, was Jesus getan hat? Rechne ich damit, dass er mein Herr ist, dass er für mich sorgt, dass er mir Recht verschafft. Und wir sehen das später in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben. Diese Frau, sie kämpft nicht um ihr Ansehen. Sie ist nicht besorgt um das, was die Menschen denken. Und Jesus streitet für sie. Die sagt kein Wort. Sie handelt nur. Und Jesus ist der, der für sie kämpft. Und hier die Pharisäer, die kämpfen für sich selber um ihr Recht, ihre Anerkennung. Wie sieht es bei uns aus? Muss ich für mein Recht, für meine Anerkennung, bin ich besorgt um meine Macht, meine Position, um das, was Menschen denken? Oder bin ich so wie diese Frau? Und die wollen wir uns jetzt weiter anschauen in Vers 3. Und als er in Bethanien im Haus Simons, des Aussätzigen war, und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen von Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Die von euch, die das Neue Testament so ein bisschen im Kopf haben, die wissen, im Johannesevangelium wird es auch erzählt, und da wird es aber auf einen anderen Wochentag datiert. Da ist es am Sabbat, vor dem Einzug in Jerusalem. Es gibt verschiedene Ansichten. Entweder Jesus ist innerhalb von 4 Tagen zweimal gesalbt worden, fast das gleiche Ereignis, oder, was viele Ausleger denken, ist, dass Markus und Matthäus dieses Ereignis hier aufschreiben, aber nicht chronologisch. Weil manche Evangelien sind nicht chronologisch aufgeschrieben. Da ging es nicht um eine chronologische Darlegung, sondern mehr um inhaltlich eine Botschaft vermitteln. Und von daher denke ich auch eher, dass es hier eine Rückblendung ist, was schon ein paar Tage vorher passiert ist, zumindest wenn wir Johannes damit reinnehmen. Aber fürs Verständnis letztlich unwichtig. Aber vielleicht stolpert ihr ja drüber, oder es kommt jemand und sagt, ja, ihr mit eurer Bibel, das stimmt hinten und vorne nicht. Da gibt es Wege, wie man das zusammenbringen kann. Also hier bringt Markus den Einschub, und ich glaube, er will ganz bewusst diesen Kontrast bringen. Hier dieses ganz Finstere, die Pharisäer, dahinter der Judas, der dann den Pharisäer ihren Traum erfüllt und ja, ihnen zeigt, wie sie Jesus kriegen können, und dazwischen drin hier diese Frau, die zu Jesus kommt. Sie sind im Haus von Simon, dem Aussätzigen. War mit Sicherheit nicht mehr aussätzig, sondern geheilt vom Aussatz, sonst wären sie nicht zu ihm ins Haus gekommen. Und sie saßen dort zu Tisch, und dann kam diese Frau. Hier, Markus nennt sie wieder nicht bei Namen, irgendeine Frau. Im anderen Evangelium heißt es, die Maria von Bethanien war es, was vielleicht die Schwester vom Lazarus. Aber hier, Markus, ihm ist es gar nicht wichtig, wer es ist. Es könnte jede beliebige Frau sein. Und sie kommt mit ihrem Alabasterfläschchen. Alabaster, habe ich nachgeschlagen, ist ein feinkörniges, meist weißes oder leicht gefärbtes Mineral, das vor allem aus Gips oder Kalzit, also Calcium, bestehen kann. Und daraus wurde zur Zeit Jesu Kunstwerke, Gefäße und Schmuck gemacht. Also einfach ein kleines Gefäß, schönes wahrscheinlich, weil es was Wertvolles beinhaltet hat. Aber nicht das Gefäß war eigentlich das Wertvolle, sondern der Inhalt. Denn es war gefüllt, und es wird hier betont mit 2 Adjektiven, mit echter, kostbarer Narde. Narde, die kam aus Indien, war ein Öl, war sehr teuer, zum einen, weil es wertvoll war, und zum anderen, weil es einen langen Transportweg hatte, bis es damals von Indien bis nach Israel gekommen ist. Und so hatte diese Frau in ihrem Fläschchen diese Narde, und zwar echte Narde, das heißt unverdünnt. Manchmal wurde sie wohl mit Wasser verdünnt, aber das hier, es war echt. Es war unrein, kostbar, sehr wertvoll. Und wir lesen weiter hinten im Vers 5, dass die Umstehenden meinen, es ist mindestens 300 Denare wert. Ein Denar war der Tageslohn für einen Arbeiter, 300 Denare, ein paar Sonntage weg, ein Jahreslohn, ganz grob. Ja, es ist noch nicht so lange her, da haben wir unsere Lohnsteuerkarten gekriegt, digital oder Papier, keine Ahnung, wie ihr es kriegt. Überlegt euch kurz, was war euer Jahreslohn letztes Jahr? Holt den vom Bankkonto, kauft was Wertvolles, und dann zerbrecht er das für Jesus. Spürt ihr, wie viel macht es aus, was ist euer Jahreseinkommen? Ich möchte, ja, überlegt es euch. Und dann sagt, okay, ich schmeiß das raus, bumm, Einfach so, ist ja weg, hab nichts mehr davon. Ja, das ist, was die Frau hier macht. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass das für diese Frau wahrscheinlich die Altersversorgung war. Es war ihre Sicherheit, das, was sie hatte. Und Jesus sagt ja auch, kann man unterschiedlich interpretieren, aber in Vers, muss ich gucken, genau, Vers 8, da war es. Sie hat getan, was sie konnte. Und das deutet so ein Stück darauf hin, sie hat das gegeben, was sie hatte. Sie hat ihre Möglichkeiten voll ausgeschöpft, um Jesus ihre Liebe zu zeigen. Sie hat das, was ihr zur Verfügung stand, für Jesus hingegeben. Ihre Liebe zu Jesus kommt hier voll zum Ausdruck. Und ich musste an Lukas 14, 33 denken, wo Jesus sagt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Die Frau, sie hat ihre Sicherheit aufgegeben, hat es Jesus geschenkt. Und da ist die Anfrage an uns. Sind wir bereit, alles Jesus zu geben? Uns ganz ihm hinzugeben? Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber das ist eine von den Biografien, die mich sehr angesprochen hat, von C.T. Studd. Er war ein englischer Cricketspieler, hat ein großes Vermögen von seinem Vater geerbt und wurde von Gott berufen, wurde Missionar in Afrika und hat sein ganzes Vermögen, sein ganzes Erbe verteilt an alle möglichen Missionswerke und Organisationen. Er kam durch der Moody zum Glauben, hat dann auch an ihn viel Geld gegeben, an die Arbeit dort. Das ist so ein Beispiel von Mensch, der wie diese Frau alles Jesus hingegeben hat, ohne zu überlegen, was es für Konsequenzen hat. Und viele haben ihn für verrückt erklärt, so wie diese Frau hier ja für verrückt erklärt wurde. Verschwender, das ist ja unsinnig, was du machst. Wahre Hingabe ist nicht von dem abhängig, was wir behalten, sondern von dem, was wir bereit sind, loszulassen. Es geht nicht darum, um das, was wir behalten, sondern um das, was wir loslassen. Sind wir bereit, was loszulassen? Uns stellt sich die Frage, was halte ich zurück? Wo investiere ich mehr in meine eigenen Wünsche oder in weltliche Dinge als in Gottes Reich? Was sind die kostbaren Salben in meinem Leben? Die Sicherheiten, unser Geld, unsere Zeit, unsere Karriere, Beziehungen. Ich muss da immer an meine Eltern auch denken. Als ich meinem Vater damals mit 16 oder 17 gesagt habe, ich denke, mein Weg wird in die Mission gehen, das hat dann nochmal 10 Jahre gedauert, bis ich dann auf der Bibelschule war. Das hat was mit meinen Eltern gemacht und sie haben es nie groß rauslassen. Erst so, jetzt seit wir wieder zurück sind in Deutschland, wo wir mal im Gespräch waren, wo sie so erzählt haben, was es für sie bedeutet hat. Wie schlimm das war, dass der Älteste fortgeht ins Ausland, die Firma nicht mehr weitergeht, die der Urgroßvater angefangen hat. Es war nicht einfach für sie. Aber ich wünsche mir das für jeden von uns, dass wir unsere Kinder loslassen. Dass wir so wie meine Eltern, sie haben das nicht rausgelassen. Sie haben mir nie irgendwas in den Weg gelegt. Sie haben uns unterstützt im Gebet, finanziell. Enkel vermisst, haben nicht erlebt, wie die Enkel aufwachsen. Haben sie, ja, jetzt wo sie mehr oder weniger erwachsen sind. Und ja, die haben jetzt auch keine Beziehung zu ihnen. Amos und Asaf haben nicht so eine Beziehung zu ihren Großeltern, wie vielleicht die, wo sie um die Ecke wohnen. Ich meine, auch wenn man in Deutschland ist, ist das nicht immer der Fall. Ich meine, aber trotzdem, das sind so Dinge, die einfach da mitspielen. Und dann zu sagen, jawohl, was halte ich zurück? Wie sieht es in meinem Herz aus? Was ist das Salböl in meinem Leben, wo es gilt, Jesus hinzugeben? Jaron, kannst du vom ersten Lied der Refrain nochmal holen? Und ich möchte, dass wir das zusammen durchlesen, wenn es wirklich unsere Überzeugung ist. Du, zusammen, du bist, Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit. Ich will dich immer preisen, Herr. Haben wir es vorher einfach so gesungen, weil es cool ist? Oder ist unsere Überzeugung, du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Singt sich einfach. Aber es ist genial. Das ist, wir sitzen jetzt da alle ganz erschrocken. Nee, das ist die Frau, die hat es gern gemacht. Und der City Stadt, der hat es gern gemacht, der ist losgezogen, das war nicht immer einfach. Wenn man seine Biografie liest, das war kein leichtes Leben. Aber Gott hat ihn gebraucht. Und so für uns, das ist ja das Beste, was man tun kann, alles Jesus hingeben. Er, unser Herr, der für uns gestorben ist. Aber lasst uns weitergehen. Es gibt noch zwei andere Personengruppen hier in unserem Text. Wenn wir weiterlesen in Vers 4. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Etliche sind unwillig, die regen sich auf. Das kann doch nicht sein, alles für Jesus hingeben, kompromisslos, alles aufgeben. Was fällt denn dir ein? Und man hätte es doch viel besser verwenden können. Dieses Öl, man hätte es verkaufen können und den Armen geben. Oh ja, jetzt plötzlich sind die Armen da. Denen hätten sie schon lang was geben können. Nicht erst jetzt. Und im anderen Evangelium, da wird diese Aussage dem Judas zugeschrieben. Und da heißt es, er war ein Dieb. Er wollte nur das Geld für sich. Ich weiß nicht, was bei den anderen, die hier dabei standen, die wahre Motivation war. Es kommt nicht so direkt raus. Aber man hat so den Eindruck, ich glaube nicht, dass es ihnen wirklich um die Arme ging. Es ging ihnen darum, dass man hier was verschwendet für Jesus. Man schmeißt was raus für Jesus. Ist Jesus das wirklich wert? Und Jesus, er sieht tiefer. Er sieht hier auch voraus, er hat den Jüngern schon x-mal gesagt, dass sie nach Jerusalem gehen, dass er sterben wird. Und hier letztlich ist nochmal eine Leidensankündigung. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ein paar Tage später wird Jesus am Kreuz hängen, die Frauen wollen ihn salben und er ist schon auferstanden. Es wird Schlag auf Schlag gehen. Und Jesus sagt es hier so ganz kurz schon voraus. Weil im Prinzip sagt er hier, ich werde sterben, aber es wird keine Zeit bleiben, mich zu salben. Ich bin vorher wieder auferstanden. Und deshalb musste die Salbung vor dem Tod eintreten. Und dann der coole Satz, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Was die Frau getan hat, das wurde in der Bibel aufgeschrieben. Was du für Jesus tust, wird vielleicht nicht in der Bibel aufgeschrieben. Vielleicht wird es auch von niemandem groß gesehen. Es kommt nicht in die Biografie wie beim Stud. Aber bei Gott ist es aufgeschrieben. Er sieht es und er vergisst es nicht. Aber lasst uns nochmal zurückgehen auf diese Menschen hier, die da murren. Die entsetzt sind, dass jemand sein Leben für Jesus verschwendet. Und es war ja nicht irgendjemand. Es waren wahrscheinlich die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, weil die waren hier mit ihm beim Essen. Was war die Motivation? Was ist unsere Motivation für die Nachfolge? Wollen wir was von Jesus? Jesus, gib mir dies, gib mir das. Manchmal bin ich hin und her gerissen bei Liedern, wo es nur um mich geht, was Jesus mir gibt. Und ich meine, ihm dafür zu danken, für das, was er gegeben hat, versteht mich nicht falsch. Aber so, was ist in unserem Herz? Geht es darum, was Jesus mir gibt oder was ich Jesus gebe? Hier waren Menschen, denen ging es um sich. Sie sind Jesus nachgefolgt, damit sie was kriegen. Und wenn dann Jesus das kriegt und nicht sie, dann sind sie... Hätte lieber ich das Ding kriegt und verkauft und was mitmacht, anstatt dass die das für Jesus einsetzen. Das ist wie so ein Mitarbeiter in der Firma, der immer eifrig ist, wenn es der Chef sieht, damit er die Ehre und die Lorbeeren kriegt. Er redet von Teamarbeit und Einsatzbereitschaft, aber eigentlich ist sein Ziel die Anerkennung vom Chef, die Beförderung. Ihm geht es nicht ums Team und um das Wohl vom Miteinander. Und so waren die hier. Ihnen ging es nicht ums Team, ihnen ging es nicht um Jesus, ihnen ging es um der eigene Profit. Ich habe so überlegt, ja, was sind das für Christen? Die Komfort-Christen vielleicht. Sie folgen Jesus, solange es bequem ist. Und wenn es was kostet, dann sind sie wieder weg. Oder die Kompromissbereiten. Sie glauben an Jesus, aber lassen sich von gesellschaftlichen Erwartungen leiten. Das sind andere Maßstäbe da. Oder die materialistischen. Sie wollen Jesus folgen, aber auch ihre Sicherheiten in der Welt haben. Die Bequemen. Sie sind dabei, solange es keine Veränderung und keine Konsequenzen für ihre Bequemlichkeit hat. In welcher Gruppe gehörst du? Willst du Jesus weg haben aus deinem Leben, weil die Bibel zu scharf ist für dich, so wie die Pharisäer? Oder bist du wie die Frau, gibst alles hin, setzt alles auf eine Karte? Oder wie diese etlichen hier? Sie sind mit Jesus unterwegs, aber ja, irgendwo passt mit der Motivation nicht so ganz. Oder die letzte Gruppe hier, der Judas. Ich lese Vers 10 und 11. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen ihm Geld zu geben, und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Wow, einer, der kommt und der anderen eine Freude macht. Das ist doch schön, oder? Wenn man anderen Menschen eine Freude macht. Der Judas macht den Pharisäern und hohen Priestern eine Freude. Kam mir so gerade spontan, wo ich es gerade noch mal gelesen habe, oder? Die haben vorher ein Problem und er löst ihr Problem. Ja, leider nicht so, gell? Das wäre so oberflächlich gelesen. Hier ist der Judas. Wer ist er? Er war mit Jesus unterwegs, die 3 Jahre, mit allen anderen Jüngern zusammen. Er hat die Wunder gesehen. Er hat die Worte Jesu gehört. Er hat das Evangelium gehört. Er war ganz dabei. Und jetzt geht er hin und verrät Jesus. Er war der, von dem es im Johannesevangelium heißt, dass er gern das Salböl verhöckert hätte, damit er was mit dem Geld anfangen kann. Aber jetzt ist er dran zu suchen nach einer Möglichkeit, wie er Jesus verraten kann. Äußerlich hat er sich von den anderen Jüngern nicht unterschieden. Und bis zum Abendmahl war es nicht klar, wer es ist, der Jesus verrät. Als Jesus sagt, einer wird mich verraten, fallen alle Jünger aus den Wolken und sagen, wer, wie, von uns, bin ich's? Man hat es nicht gesehen, dass er nicht dazugehört wirklich, dass er mit dem Herz nicht dabei war. Er konnte die richtigen Worte, er hat richtig gebetet, er hat sich richtig verhalten. Er war da, wenn es gezählt hat. Man hat es ihm nicht angesehen, dass er nicht dazugehört. Und ich glaube, das ist was vom Schlimmsten. Wenn Menschen da sind, die äußerlich ihr ganzes Leben im Gottesdienst sind, getauft sind, dazugehören und dann in der Ewigkeit stellen wir fest, sie haben gar nicht dazugehört. Und ich bin überzeugt, dass keiner von uns hier da dazugehört. Aber wir sehen nicht in die Herzen der anderen. Wir können es nicht sagen. Keiner hat Judas verdächtigt, aber er war frustriert mit Jesus. Er hat ihn verkauft, verraten, obwohl er dabei war mit den Jüngern die ganze Zeit. Ich richte am Asaf ab und zu das Fest von morgens und er nimmt immer gerne einen Apfel mit Und ja, das sind immer richtig schöne Äpfel. Die wollen nicht schön aussehen, die kommen eh gleich weg. Aber ab und zu kommt es vor, da ist so ein wunderschöner Apfel. Und dann schneide ich ihn dann auf für seine Vesperdose. Und wenn ich ihn aufschneide, dann bin ich zutiefst enttäuscht, weil er von innen nach außen verfault. Das ist so einer wie der Judas. Außen schön, die Form passt, aber innen faul. Ich möchte uns nochmal einfach herausfordern. Lasst uns wie die Frau sein. Nicht wie die Pharisäer, denen Gottes Wort zu nahe tritt. Oder wie den etlichen, ja, die mit Jesus unterwegs sind, aber halbherzig. Nicht ganz, nicht alles ihm hingegeben haben. Oder wie der Judas, der nur äußerlich dabei ist und innerlich weit weg. Ein Lied, das mich immer wieder begleitet, da heißt es im Refrain: Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Und ich wünsche mir, dass das für uns alle unser aufrichtiges Gebet ist. Und ich, ja, bin ehrlich hier, das ist immer wieder ein Kampf. Auch für mich, jeden Tag. Das sind nicht nur die großen Entscheidungen, sondern die kleinen Entscheidungen. Was mache ich? Wie verwende ich meine Zeit? Mache ich dies oder jenes? Und da die Frage, lasse ich mich von Jesus leiten? Ist er das Wichtigste oder alles mögliche andere? Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Lasst uns beten. Herr Jesus, das ist unser Gebet und ich glaube, dass das jeder von uns hier wirklich sich wünscht und das möchte, Herr, dass unser Leben so wie das von der Frau ist, dass wir uns ganz dir hingeben, nichts zurückbehalten, dass du regierst, dass dein Geist uns bestimmt und du siehst, wie im Alltag wir immer wieder rausgefordert sind, wie andere Motivationen uns bestimmen, wie wir uns ablenken lassen, wie unsere Bequemlichkeit, unsere Interessen oder sonst was wir gern machen oder Hobbys oder was auch immer, dein Platz einnimmt. Herr, wie wir das, was du uns anvertraut hast, nicht dort einsetzen für das, was du möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns da hilfst. Herr, dass wir unser Leben für dich, den Herrn der Welt, hingeben. Dass wir unser Leben für das hingeben, was wirklich zählt. Für dich allein soll mein Leben sein. Amen.